Lieber Vater im Himmel, du heiliger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Lebendige, unser Vater, wir kommen zu dir heute Morgen und wir beten und bitten dich, dass wir dein Wort hören können. Wir danken dir, dass du ein sprechender Gott bist, dass du zu uns reden möchtest. Darum bitten wir dich, öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen. Gib uns offene Türen, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Herr, wir strecken uns aus nach dir. Wir lieben dich so sehr. Aber wir wissen, dass du uns noch viel mehr liebst. Und dass es auf deinem Herzen ist, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. So geben wir dir diese Zeit jetzt in deine Hände und danken dir, lieber Heiliger Geist, dass du mit uns bist. Amen. Ich habe diese Predigt unter das Thema gestellt: Hast du gelernt zu lieben? Und das kommt aus einer Geschichte heraus, die ich vor kurzem gelesen habe und die mich vollkommen erfasst hat. Viele von euch kennen ja diesen Propheten in Amerika, der Bob Jones heißt. Wir haben das große Privileg gehabt, ihn zweimal zu besuchen zu Hause. Und jetzt, wie die Lilo aus Amerika zurückgekommen ist, hat sie mir ein Buch geschickt, das in Korea über den Bob Jones geschrieben wurde. In Koreanisch, ja. Das wurde jetzt auf Englisch übersetzt. Und die Angelika hat mir einige Kapitel daraus in Deutsch übersetzt, weil es in der deutschen Sprache doch noch ein bisschen näher ans Herz geht. Und der Bob Jones hat geschrieben, da gab es eine Zeit, wo er gestorben ist. Das ist eine eigene Geschichte, die will ich jetzt nicht erzählen. Aber als er gestorben ist, kam er in den Himmel. Und was er da gesehen hat, das hat ihn ganz, ganz, ganz tief berührt. Er kam wieder zurück, weil sonst wüssten wir das nicht. Und das, was ich jetzt erzähle, das glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt so buchstäblich so geschehen ist, aber es ist ein Bild für eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Er hat zwei Reihen von Menschen gesehen, die hintereinander gestanden sind. Eine Reihe, das waren diejenigen, die Jesus geliebt haben in ihrem Leben. Es waren alle Verstorbene. Und die andere waren diejenigen, die Jesus nicht geliebt haben, die Jesus abgelehnt haben, die ganz bewusst Nein zu Jesus gesagt haben, die die Errettung nicht angenommen haben. Und dann kam, also ich fange mit der ersten Reihe an, das waren die Geretteten und Jesus hat jedem nur eine einzige Frage gestellt, eine einzige Frage. Er hat nicht gefragt, was hast du für mich getan, was hast du geleistet, wie viel hast du mir Geld gegeben oder was hast du für ein großes Ding getan für mich auf der Erde, sondern er hat nur diese eine einzige Frage gestellt. Hast du gelernt zu lieben? Kein Mensch auf dieser Welt kommt auf die Welt, der schon das Lieben kann. Und es ist ein Prozess, ein Lernprozess, der bis zu unserem Tode reichen wird. Aber es ist ein aktiver Prozess. Es ist ein Prozess, wo wir etwas dazu tun können. Denn das Lieben bedeutet nicht nur Gefühl, sondern das kann man auch mit dem Willen. Weil alles, die Gefühle, die sind, die gehen auf und ab. Aber das, was wir wollen, das gilt. Ich habe das selbst schon erlebt, dass ich einen Menschen wirklich mehrmals schon erlebt, dass wenn ich einen Menschen nicht ausstehen konnte und ich den nur schon von Ferne gesehen habe und im Magen Krümel gehabt habe, dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann ja nicht so in die Ewigkeit gehen mit sowas. Und dann habe ich ganz ohne Gefühl einfach angefangen zu beten für diese Person. Und ich habe dieser Person ich habe für das Beste gebetet für die Person. Alles, was ich mir wünschen würde, habe ich gebetet für die Person. Und es hat nicht lange gedauert, bis Gott mir eine solche übernatürliche Liebe gegeben hat, dass ich mir gar nicht mehr nachher vorstellen konnte, dass ich die nicht leiden konnte. Und das ist nicht nur einmal passiert. Und das hat eben nichts mit Gefühl von Anfang an zu tun, sondern mit unserem Willen. So, und Jesus hat jetzt jede einzelne Person gefragt, hast du gelernt zu lieben? Und die Personen, die vor ihm standen, haben ja gesagt. Und da stand ein 11-jähriges Mädchen vor ihm und sie verbrachte seit dem 5. Lebensjahr ihr Leben im Bett. Sie war so schwer krank. Aber sie hat täglich für andere gebetet. Und so hat sie mit 11 Jahren ihre Bestimmung bereits erfüllt. Und wie sie dann zu Jesus gekommen ist, hat Jesus sie geküsst. Und dann ist da bei Jesus, wo das Herz Jesu ist, eine Doppeltüre aufgegangen und sie ist da hineingegangen. In das Herz Jesu. Und das hat er bei jedem Einzelnen gemacht. Bob Jones erzählte einige Beispiele. Aber wie soll ich sagen, dann kam er zu einer Frau und diese Frau war 97 Jahre alt, glaube ich. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich euch vorlesen. Na, 93. Die nächste Person war eine 93-jährige Frau. Ihre Hände waren voll von großen Knoten von Arthritis. Sie verbrachte ihre letzten Jahre in großen Schmerzen. Der Herr fragte sie, hast du gelernt zu lieben? Sie antwortete, ich habe nur gelernt, dich zu lieben, Herr. Ich war in deiner Gemeinde mein ganzes Leben lang. Aber als ich jung war und meinen Mann verloren habe, wurde ich bitter. Ich verbrachte viele Jahre meines Lebens damit, Menschen zu beißen, anstatt sie zu lieben. Aber dich habe ich wirklich geliebt. Und Jesus sagte dann zu ihr, du darfst in mein Königreich eintreten, aber du wirst die Geringste in meinem Reich sein. Er küsste sie und die Türe öffnete sich und sie ging hinein. Und wie ich das gelesen habe, da habe ich plötzlich eine Offenbarung bekommen, die mich wirklich erfasst hat. Ich habe gemerkt, wie wichtig der Leib Christi, der Leib Jesu für ihn ist. Weil ohne Leib ist er nur der Kopf. Und ich habe mir gedacht, ich kann ja Jesus nicht nur als Kopf lieben. Wir müssen auch seinen Leib lieben. Und wenn wir einander nicht lieb haben können, dann lieben wir nur seinen Kopf. Dann habe ich mir so vorgestellt, eine Braut und ein Bräutigam. Wie schön ist es in der Verliebtheitsphase und später noch mehr, wenn die Braut sich an das Herz und an die Brust vom Bräutigam lehnen kann. Da fühlt sie sich geborgen, geliebt, sicher. Und was ist, wenn wir Jesus nur als Kopf lieben, dann hat er keinen Leib, nicht? Und irgendwie ist mir das so aufgegangen, wir brauchen einander so sehr für unser ganzes Leben. Der Leib, sein Leib, er ist mitten unter uns in seinem Leib. Er ist der sichtbare Jesus auf Erden. Und wenn ich jetzt, wir können nur innerhalb dieses Leibes, können wir diese Sicherheit, diese Geborgenheit, diese Liebe empfinden. Ich weiß manchmal, wenn Leute von irgendwo hereinkommen, dann sagen sie, mal, was ist da für eine Liebe unter euch? Aber das ist ja nur ein kleines bisschen, es kann noch viel mehr werden. Und darum ist mir das so aufgegangen. Ich möchte Jesus lieben mit seinem ganzen Leib. Und ich möchte nicht ein solcher Mensch sein, der die ganze Zeit, ich meine, das ganze Leben in der Gemeinde ist. Und dort und nur Jesus geliebt hat und nicht wir untereinander uns auch geliebt haben. Das ist mir ganz, ganz tief ins Herz gegangen. Dann gab es die zweite Reihe. Das waren die Menschen, das ist eigentlich die erschreckende Reihe, waren die Menschen, die sich nicht retten haben lassen. Und das möchte ich auch vorlesen, weil das einfach heißt, hat der Bob Jones gesagt, dass diese Menschen, die da in dieser Reihe stehen, die stehen vor der Hölle. Und sie stehen nicht alleine vor der Hölle, sondern mit dem Gott, den sie ihr ganzes Leben lang angebetet haben. Ich sah einen Mann, der in Dollarscheine eingewickelt war, weil sein Gott war das Geld. Ich sah einen anderen Mann, der in seinen Garten wie Gras eingewickelt war, weil er seinen Garten angebetet hat. Ich sah einen anderen Mann, der in seinen Armen eine Nadel stecken hatte, weil er Drogen angebetet hat. Er wartete nur darauf, mit seinem Gott in die Hölle zu gehen. Ich sah einen anderen Mann, sein Kopf stand hervor mit einer Whiskyflasche, die sein Gott war. Und eins der verblüffendsten Dinge, die ich gesehen habe, war ein Mann mit einem riesigen Kopf, so groß wie ein Kürbis, der 500 Kilo wog. Alles, was er hatte, war sein Kopf. Ich fragte den Mann ohne Gesicht, also das war der Heilige Geist, der neben ihm stand, wer ist sein Gott? Er sagte, er war sein eigener Gott. Er war ein Atheist und auch der Atheist hat seinen Gott, nämlich sich selbst. Und er wird die Ewigkeit mit seinem Gott verbringen, so wie du die Ewigkeit mit deinem Gott verbringen wirst. Und dann einige Zeit bevor das geschehen ist, hat Jesus den Bob Jones einmal in den Himmel geführt und einmal in die Hölle. Und mit dem Himmel höre ich auf. Und die Hölle, die beschreibe ich jetzt nicht ganz so, wie er das gesagt hat, weil das ist zu furchterregend. Aber die Hölle gibt es wirklich. Und sie ist ein Ort der tiefsten Finsternis und Verlassenheit. Ein Ort der Qual und des Schreins. Und Bob Jones kam Jesus führte ihn in die Hölle hinein. Und was er dort erlebt hatte, das ist sowas Schauerhaftes, dass ich nicht meinem größten Feind wünschen würde, dort hineinzukommen. Jeder ist mit seinem eigenen Gott dort. Und Und da kam er, als er dort hineinkam, sah er einen Mann, den er schon vorher einmal gesehen hatte. Und zwar einige Wochen vorher. Jetzt weiß ich natürlich, ich erzähl's euch. Und dieser Mann war mit einer lebendigen Christin verheiratet. Und er hat seine Frau ausgespottet und hat ihr das Leben schwer gemacht. Und er, Bob Jones, war einige Wochen bei ihm vorher und hat mit ihm gesprochen und wollte ihn zur Umkehr bewegen und wollte ihm sagen, dass Jesus lebt, dass er für ihn gestorben ist und dass er um Vergebung bitten kann und dass er dann in den Himmel kommen wird. Und er hat ihn ausgelacht und er hat gespottet über ihn und über seine Frau. Und dieser Mann war jetzt in der Hölle. Er ist nämlich gestorben, ganz unerwartet, an einer Blinddarmentzündung. Er ist überall, er hat über die Ärzte gesagt, das ist nur eine Kleinigkeit, das ist nur eine Bauch in irgendwas, aber das wird wieder vergehen. Und dann war es eine Blinddarmentzündung und er starb. Und wie er jetzt in der Hölle war und der Bob Jones ihm dort begegnet war, hat er ihn gesehen, wie er in einem Raum war, wo keine andere Person war, nicht einmal Dämonen. Er war vollkommen alleine. Und er hat ständig gesagt, oh, die Hölle gibt es doch. Ich habe geglaubt, dass es die Hölle nicht gibt. Ich habe das immer gehört, wenn ich in die Kirche gegangen bin, dass alles mit mir in Ordnung ist. Aber das ist nicht so. Ich habe das verspottet und ich habe die Gelegenheit verpasst. Und dieses sagt er ständig. Er wiederholt es ununterbrochen. Als ein großes Leid, das er sich selbst zugefügt hat. Und da ist niemand, der ihm zuhört. Nicht einmal die Dämonen. Und das für alle Ewigkeit. Und da gibt's noch ganz andere Beispiele auch, die möchte ich jetzt nicht erzählen. Aber es ist wirklich ein Ort der Finsternis und die Hölle gibt es wirklich. Und wenn wir sagen, ja, wir dürfen nicht über die Hölle sprechen, wir dürfen den Menschen nicht Angst machen. Es ist besser, ein Mensch geht aus Angst zu Jesus, als überhaupt nicht. Und ich denke mir, die Zeit wird wieder kommen, wo wir nicht nur das schöne Evangelium verkündigen sollen, sondern auch die Wahrheit der Hölle. Und darum ist mir das so auf dem Herzen gelegen, diese eine Linie, wo Jesus sagt, hast du gelernt zu lieben? Und wo die Herzenstüre von Jesus aufgeht und die da hineinschlupfen dürfen und in das Reich Gottes kommen. Und die anderen, die in der ewigen Verdammnis sind. Also das hat mich tief bewegt. Und ich bin so froh und dankbar, dass Jesus sein Leben gegeben hat für uns, dass wir gerettet werden für alle Zeit und Ewigkeit. Und alles, der Himmel ist ewig und die Hölle ist ewig. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, dass der Himmel ewig ist, dass es nie aufhört. Und wie schlimm muss es sein, wenn es in der Hölle ist und die auch nicht aufhört. Und dann ein anderes Kapitel, hat er geschrieben über das Gewissen. Und zwar, Bob Jones vergleicht das Gewissen mit unserem geistlichen Menschen. Der geistliche Mensch in uns ist unser Gewissen, das uns von Gott gegeben ist. Und er sagt, je reiner und klarer, wie soll ich das jetzt sagen? Unser Gewissen ist, je reiner unser Gewissen ist, umso deutlicher können wir die Stimme Gottes hören. Und wir können umso deutlicher und klarer und unvermischter können wir Visionen sehen und Träume haben. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Je reiner unser Gewissen ist. Und da gibt es viele Dinge in unserem Leben, die unser Gewissen verunreinigen können. Da ist zum Beispiel das, was wir mit unseren Augen anschauen. Wenn wir Dinge anschauen, die böse sind, oder wenn wir, was weiß ich, Pornografie und all diese Dinge, wenn wir das anschauen, dann verunreinigen wir unser Gewissen. Und jede Sünde verunreinigt unser Gewissen. Da hat der Helmut letzten Sonntag drüber gepredigt, das brauche ich nicht noch einmal wiederholen. Und ich denke, jeder von uns ist ein Sünder, wir sind sündige Menschen. Und wir sündigen immer wieder. Aber es gibt immer eine ganz offene Türe im Himmel, wo wir um Vergebung bitten dürfen. Für all das, was wir schlecht machen. Aber es ist wichtig, dass wir darauf achten, ob wir jetzt böse über jemanden sprechen, ob wir denn diese Person richten, ob wir diese Person jetzt richten mit Worten oder auch mit Gedanken. Und das war der Punkt, der mich am allermeisten angesprochen hat. So schnell kann ich gar nicht denken, dass mir manchmal etwas Negatives über eine Person einfällt. Ich muss es ja nicht einmal ausgesprochen haben, aber ich kann diese Person so sehen. Und auch wenn wir sprechen manchmal über jemanden, kann das so schnell, manchmal spreche ich schneller, als ich denke. Und es kommt ein negatives Wort heraus. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht schwarz schwarz nennen dürfen. Wir brauchen die Unterscheidung. Wir müssen beurteilen, wie Menschen etwas machen. Aber nicht den Menschen selbst. Das ist ganz, ganz, ganz enorm wichtig. Dass wir es gibt so Menschen, die haben so einen kritischen Geist. Und die kritisieren alles. Und die sehen alles negativ. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Schiene hineinkommen. Weil wir glauben, wir müssen die Wahrheit überall herausfinden. Wir müssen das, aber nicht auf Kosten der Menschen. Und ich denke, das war der Punkt, der hat mich persönlich so wirklich ganz, ganz enorm, also ich bin wirklich in die Busse gegangen und habe Gott um Vergebung gebeten. Ich habe gesagt, bitte, bitte vergib mir jedes negative Wort, das ich über jemanden gesprochen habe. Vergib mir jeden negativen Gedanken, jede Verurteilung, die ich ausgesprochen habe oder gedacht habe. Und das war eine längere Zeit wirklich ein Prozess, in dem ich gestanden bin. Und da habe ich das nette Erlebnis gehabt, dass wir dann mittags zusammengesessen sind beim Mittagessen und eines meiner Enkelkinder, 5 Jahre alt, ist neben mir gesessen. Und sie hat zu mir gesagt, plötzlich, von dem Nichts heraus, hat sie gesagt, Oma, ich hab dich so lieb und du hast so ein schönes Gewissen. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich mich verhört, weil ich so mit den Gedanken damit beschäftigt bin. Und dann habe ich sie gefragt, was hast du jetzt gesagt, sag's noch einmal. Und dann hat sie das wiederholt und hat gesagt, du hast so ein schönes Gewissen. Und ich habe verstanden, dass Jesus jetzt durch sie mir sagen möchte, ich habe dir vergeben. Ich habe dich reingewaschen. Und das hat mich so tief berührt und ich habe zu ihr gesagt, Deborah war das, du hast so mir jetzt etwas gesagt, was Jesus dir gesagt hat, dass du mir das sagen sollst. Und dann hat sie gesagt, ich habe ihn aber gar nicht gehört. Und am nächsten Tag sind sie wiedergekommen und dann, weil ich so beeindruckt davon war, habe ich ihr noch einmal gesagt, danke Deborah, dass du mir das gesagt hast gestern. Und dann ist sie ganz beschämt gewesen und hat der Brigitte ins Ohr geflüstert, Mama, was ist denn ein Gewissen? so kann man auch von Kindermund etwas sehr Schönes hören. Wenn der größte Prophet mir das gesagt hätte, hat es für mich nicht diese tiefe Bedeutung, hätte es nicht so eine tiefe Bedeutung als dieses kleine Kind, was nicht einmal weiß, was ein Gewissen ist. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir überlegen, was wir sprechen. Es war nämlich so lustig, dann habe ich zufällig den Gott-Channel angeschaut, spät am Abend, nur kurz eingeschaltet, und da war der Rick Joyner dort und hat gesprochen und hat gesagt, warum oftmals diese Heilungsgaben nicht durchbrechen in Gemeinden, das ist, weil viele Menschen in dieser Gemeinde, jetzt nicht bei uns, sondern generell, ich will es jetzt nicht, aber das ist ja eine der größten Gefahren, ja, mit Finger auf andere zeigt. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das einfach auch weiter sagen, weil es mich selbst so betroffen hat. Was wäre es, wenn wir uns vornehmen würden, alle miteinander? Und ich habe so gebetet auch, Herr Jesus, bitte mach eine Wache vor meinen Mund, dass ich zuerst denke und nur bevor ich spreche. Und dass ich nicht solche Sachen ausspreche. Was wäre das, wenn wir miteinander alle uns vornehmen, wir wollen das nicht tun. Und wenn es einmal passiert ist, ich meine, es wird sicher immer wieder passieren, dann sofort zu Jesus gehen und um Vergebung bitten. Ich kann mich erinnern, wie ich damals die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt habe. Da hat der Pastor mich vorher gefragt und hat gesagt, gibt es irgendeine Sünde bei dir? Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich manchmal negativ spreche über Menschen. Aber ich damals schon, das war schon 1980. Stellt euch vor. Hat er zu mir gesagt, versprich jetzt Jesus, dass du nie mehr etwas Negatives über andere sagen wirst. Und wenn das geschieht, dann gehe hin und bekenne es dieser Person. Das war ein falscher Rat, ich sage es gleich von Anfang an. Weil das ist, da kommt das Gesetz. Da kommt das ist wie ein Wahnsinn ist das, ja. Aber ich habe es gemacht. Im besten Wollen und so. Und ich kann euch sagen, einige Monate habe ich aufgepasst, wie ein Haftelmacher, dass nicht ein einziges negatives Wort über meine Lippen kommt. Und eines Tages ist es passiert. Da habe ich mit Helmut gesprochen, zu welchem Optiker soll ich gehen? Und der Helmut sagt einen Namen von einem Optiker. Und ich sage spontan, ohne zu denken, nein, zu dem gehe ich nicht, der ist so arrogant. Bumm, jetzt ist passiert. Und jetzt hat der Helmut, wir waren ja beide, ich meine, wir wissen ja alles voneinander. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt da? Jetzt muss ich dort in das Geschäft gehen, zu dem Optiker sagen, es tut mir leid, ich habe jetzt, ich habe was Negatives über sich. Ich habe gesagt, sie sind arrogant. Das hat mich gequält, ich sage euch was. Ich habe mir das nicht vorstellen können, wie ich das sagen soll. Und der Helmut hat es auch nicht gewusst. Und dann bin ich mit Jesus ein Deal eingegangen und habe gesagt, okay, ich mache jetzt was. Ich gehe jetzt in die Stadt bis zum Hauptplatz, weil der war dort. Und wenn ich ihm irgendwo begegne, dann gehe ich hin und sage ihm das. Und wenn ich ihn nicht begegne, dann nehme ich das an, dass ich es nicht sagen muss. Und ich bin gegangen, das kann ich euch sagen. Mit gesenktem Haupt, aber doch immer schauend. Und so schnell wie möglich. Und ich sage euch was, ich habe ihn nicht getroffen. Wie ich wieder daheim war, habe ich richtig aufgeatmet. Aber es war immer im Hinterkopf. War das jetzt richtig, was du gemacht hast? Und da sind wir mal nach Ungarn gefahren zu unseren geistlichen Eltern, zu Eva und Imre Szabo. Und dann habe ich das erzählt. Was soll ich machen? Und der Imre hat sofort gesagt, dass das ein falscher Rat war. Wenn wir, und das sage ich jetzt für uns alle, wenn wir etwas Negatives über jemanden gesprochen haben, dann ist es nicht ratsam, zu der Person zu gehen und das zu bekennen vor der Person. Weil die bekommt dann erst einen Zorn auf uns. Dann laden wir das Ganze auf diese Person. Sondern das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Und das hat mich so befreit. Und deswegen möchte ich das jetzt auch noch sagen. Weil es soll ja das Ganze, wir sind ja unter der Gnade, wir stehen unter der Gnade. Und niemand, der hier sitzt, kann sagen, er spricht niemals etwas Negatives über jemanden. Aber es geht darum, was wir wollen. Es geht darum, was in unseren Herzen ist. Wir wollen es nicht tun und wir wollen es nicht tun und wir wollen es nicht tun. Und wenn es kommt, dann ist es einfach so rausgerutscht, ohne zu denken. Dann gibt es sofort den Weg, wo wir zurückgehen können zu Jesus und ihn um Vergebung bitten. Weil wir leben unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz ist, ich muss jetzt das sagen. Und ich muss mich jetzt da beugen. Ich muss mich jetzt demütigen. Und ja, das wäre nicht der richtige Weg gewesen. Weil dieser Optiker, der hätte das nicht verstanden. Niemals. Der hätte gesagt, wieso bin ich arrogant? Dann hätte ich müssen das dem erklären. Der Weg zum Herzen Jesu ist immer, immer, immer frei. Und das ist die frohe Botschaft, mit der wir nach Hause gehen dürfen auch. Das ist das, was unser Leben bedeutet. Das habe ich jetzt alles auch von der Hölle und so weiter nicht jetzt erzählt, um uns Angst zu machen, sondern dass wir fröhlich sein können, weil wir wissen, dass wir erlöst sind durch das Blut Jesu. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und jeder Tag, an dem wir leben, das ist ein Gnadentag. Ein Tag der Gnade, wo wir immer uns noch entscheiden können. Ich will lieber in der anderen Reihe stehen. Ich will in der Reihe stehen, wo Jesus das Herz aufmacht und sagt, du darfst da hineinkommen. Ich will nicht in der Ewigkeit verloren sein. Und das ist mir so wirklich, wirklich bewusst geworden, was es bedeutet, verloren zu sein, wie ich das gelesen habe, da von der Hölle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen kurzen Film mit den 6000 Punkten. Und da ist eine Türe, die geht zum Himmel, die ist ein bisschen offen und da kommt das Licht heraus. Und die andere Türe, die geht in die Hölle. Und jedes Mal, wenn ich das anschaue und in die Tür, man sieht nicht hinein, nur die Türe, die ist schon so etwas Kaltes, so etwas Schreckliches. Dann, wir müssen eigentlich, ich habe jetzt gesagt, wir müssen eigentlich hinausgehen überall und sagen, den Leuten sagen, es gibt einen Himmel und es gibt auch eine Hölle. Und Jesus hat zum Bob Jones gesagt, ich schicke dich wieder zurück, damit du diese Botschaft meinen Kindern sagen kannst. Sag ihnen, es, was du gesehen hast. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann. Und dann habe ich mir gedacht, auch wieder durch ein Fernsehinterview, das von einer Frau gemacht wurde im Bibelkanal. Das war eine Frau, die im Rollstuhl saß. Und nicht ganz dünn, also auch nicht ganz dick, aber sie hat sicher ein sehr schweres Leben. Und die hat Folgendes erzählt. Ihr Vater war ein Schwarzer, den die Mutter nicht geheiratet hat. Die Mutter hat einen anderen geheiratet. Und dieser Mann hat sie, als solange sie denken kann, jeden Tag als Kind missbraucht. Bis zum Samstag und Sonntag. Samstag und Sonntag durfte sie immer zu den Großeltern. Und die Großeltern, das waren wiedergeborene, lebendige Christen. Und die haben ihr etwas von Jesus gezeigt. Und dort hat sie Jesus kennengelernt. Aber am Montag musste sie wieder zurück zu den Eltern und wurde wieder weiter missbraucht. Jeden Tag. Aber sie lebte nur von Sonntag bis zum Sonntag. Und das bewegt ja jeden von uns so etwas. Und dann, mit 19 Jahren, hat sie Kinderlähmung bekommen. Und durch die Kinderlähmung wurde sie taub und fast blind. Sie hat so einen Tunnelblick. Sie kann nur so wie durch einen Tunnel, nur ein ganz kleines Ding da vor sich sehen. Und das ist die einzige Möglichkeit zur Kommunikation. Da war eine Frau, die hat das mit den Fingern gemacht, sodass sie den Interviewer verstanden hat, was der gesagt hat. Was mich fasziniert hat bei dieser Frau, war ihr Gesicht. Die war so schön und so fröhlich. Und der Interviewer hat sie danach natürlich gefragt. Und sie hat gesagt, dass sie etwas gelernt hat in ihrem Leben. Und das war Danken. Sie hat gesagt, wenn sie in der Früh aufwacht, dankt sie Gott, dass sie lebt. Dann dankt sie Gott für die Sonne. Was ihr nur in den Sinn kommt, dafür dankt sie. Sie dankt den ganzen Tag über. Das ist ihr Lebensstil geworden. Und sie hat ihren Vater dann später gesucht. Und den hat sie gefunden. Und der war ein Prinz von einer, in Afrika, von so einer ethnischen Gruppe dort. Von so einem Stamm. Und plötzlich war sie eine Prinzessin, weil sie war die Nächste, die das übernehmen soll. Eine Prinzessin im Rollstuhl, die nicht laufen kann, die taub ist und nur so sehen kann. Sie war zwar eine zweifache Prinzessin. Sie war eine Prinzessin von ihrem Stamm und sie war eine Prinzessin von Gott. Sie war eine echte Prinzessin. Und ich habe mir gedacht, mei, wie oft jammere ich, weil ich mir so schwer tue beim Gehen. Wie oft ist mir das so lästig und ich bete, Herr, nimm das weg von mir. Ich will nicht so sein und nicht einmal wegen, dass ich schön ausschaue, das habe ich schon lange verloren. Sondern einfach, dass ich mich besser bewegen kann, dass alles einfacher wird und da jammere ich oft dahin. Und wie ich diese Frau gesehen habe, die da in dem Rollstuhl sitzt, und nichts hören kann, nicht einmal Musik hören kann. Das wäre für mich das Schlimmste, wenn ich nicht hören könnte, die Musik. Sie kann nichts hören, nur einen ganz tiefen Ton. Und ist ein so dankerfüllter Mensch geworden. Und die hat auch ein Buch geschrieben, das möchte ich euch gleich zeigen. Die heißt Prinzessin im Rollstuhl. Und ich habe mir das nämlich dann gleich aufgeschrieben. Und die Annemarie hat schon bestellt. Ihr könnt es schon kaufen draußen. Na, weil das hat so eine Tiefe. Bitte, wer von uns kann das? Das kann man nur durch die Gnade Gottes. Und jeder von uns ist in verschiedenen Umständen. Und das heißt, wir müssen auch mit diesen Umständen umgehen irgendwie. Und darin zu lernen, Gott zu danken, auch in den Umständen, in den schlechten Umständen, ihm zu danken und ihn zu preisen, damit geben wir ihm die größte Ehre. Und das hat mich auch ganz, ganz tief betroffen. Also ich fasse es noch einmal zusammen, bevor ich noch den Himmel vorlese, Herr Stiegl. Wo ist der Himmel? Nur ein Stickerl. Also, ich fasse noch einmal zusammen. Jesus fragt uns, hast du gelernt zu lieben? Können wir sagen, ja, wir sind dabei zu lernen und wir möchten lernen. Die waren schon irgendwie vollendet, die Leute, die haben alle gesagt, ja, ich habe es gelernt. Und das Schönste ist, also das, was mich so am meisten begeistert hat, der Himmel ist auch schön, aber für mich war das Schönste, dass wir in das Herz Jesu hineingehen dürfen. Dass wir mit ihm zusammen sind, das ist die engste Verbindung mit ihm, werden wir im Himmel haben. Nicht nur die äußeren Schönheiten, aber wir sind mit ihm. Und da gibt's gar nichts, was schöner sein könnte. Weil wir ihn ja jetzt schon lieben. Ich meine, die Frau, die dann so handig war zu den anderen, die hat gesagt, ja, dich habe ich immer geliebt. Ja, das können wir auch. Ihn können wir leicht lieben, ja. Aber uns einander zu lieben, die wir uns ständig sehen und uns vielleicht auf den Wecker gehen oder so. Da zu lieben, das lernen wir. Und Gott gibt uns immer, und das ist eine wirkliche Wahrheit, Gelegenheit, das zu lernen. Und auch dafür können wir danken. Weil wir das lernen können. Und weil er möchte, dass wir das lernen. Okay. Er hat geschrieben, den Himmel und Hölle mit allen fünf Sinnen zu erfahren. Er hat zuerst mit dem Himmel angefangen. Ich habe erst zum Lesen mit der Hölle angefangen, weil mir gedacht habe, ich höre lieber mit dem Himmel auf. Auf jeden Fall alles, was im Himmel geschieht, ist ein einziger Lobpreis zu Gott hin. Ob der Wind weht, dann beim Wehen des Windes, das ist ein Lobpreis. Wenn das Wasser fließt, hört man den Sound und Lobpreis. Wenn die Vögel fliegen, singen sie ihren Lobpreis. Das passiert mir so oft, wenn ich in der Früh im Sommer um 4 Uhr wache ich sehr oft auf. Und da kann ich auf die Uhr schauen, fängt ein Vogel zum Singen an draußen. Eines. Und in kürzester Zeit ist ein ganzer Chor. Und ich habe immer das Gefühl, dass es dann, die wachen mit dem Lobpreis Gott gegenüber auf und geben ihm allein die Ehre. Also ich lese euch vor. Im Himmel gibt es auch viele wunderschöne Bäume. Bäume wie Nadelbäume, die sich im Wind bewegen. Aber dieser Wind sang einen Lobpreis für Gott. Es war so wunderschön. Ich sah auch Vögel, die einen Lobpreis sangen. In vielen Fällen kommen Vögel herunter auf die Erde und bleiben und so weiter. Und so unter den Kindern Gottes, die ihn preisen. Also er sagt, es gibt auch Vögel, die vom Himmel herunterkommen und uns lehren, wie wir den Lobpreis machen. Ich sah auch fließendes Wasser. Es sang einen Lobpreis. Alles im Himmel sang einen Lobpreis zu Gott. Ich sah auch Engel, die in der Luft flogen. Engel singen Gott Lobpreis. Jeder Engel sang einen Lobpreis. Es waren die wunderschönsten Lieder. Lieder, die ich zuvor noch nie gehört hatte. Ich wollte diesen Ort niemals verlassen. Aber ich musste auf die nächste Ebene. Auf die nächste Ebene sahen meine Augen, weil er geht auf den Sehen, Hören, Fühlen und so weiter. Sahen meine Augen eine Schönheit. Alles, was ich sah, war so schön. Da waren Häuser gebaut aus Edelsteinen. Jeder Edelstein, mit dem ein Haus gebaut wurde, reflektierte etwas. Die Steine reflektierten eine Person. Und diese Person war Jesus. Im Himmel gab es Berge und sie waren so wunderschön, unbeschreiblich schön. So sah ich mir die Berge an und dachte mir, dass ich gerne auf deinen Gipfel klettern würde. In dem Moment, wo ich den Wunsch verspürte, war ich sofort am Gipfel der Berge. Dort sah ich einen großen See. Er war so schön und er war blau. Ich fragte mich, leben hier oben Fische? Alles, was auf der Erde existiert, ist ein Schatten der Dinge im Himmel. Das nächste, was ich sah, war der Grund des Sees. Dort sah ich alle Arten von Fischen. Es war wunderschön. Alles, was ich dort sah, war wunderschön. Dann kommen die sieben Farben, die Regenbogenfarben. Das ist, ich will jetzt nicht alles lesen, aber es ist alles viel, viel, viel stärker als hier auf der Erde. Alles, was ich mit meinen Augen sah, war wunderschön. Es gab Straßen im Himmel. Die Straßen sahen aus wie Marmor, aber auch wie Gras. Es gab auch Straßen aus Gold. Sie waren so durchsichtig, dass man das Spiegelbild sehen konnte. Ich konnte die Schönheit sehen von der Person, die drauf geht, wie sie sich in den Straßen reflektierte. Ich sah dort eine Schönheit, die man auf der Erde nicht findet. Alle Häuser hatten flache Dächer und waren aus Gold. Alles reflektierte die Herrlichkeit Gottes. Und das nächste, was passierte, war der wunderschöne Duft der Blumen. Der Duft war wurde vom Wind verbreitet. Es duftete wie Honig und Rosen. Die Blumen dufteten so gut. Die Düfte flossen wie Wasser. Selbst mit geschlossenen Augen und Ohren hätte ich dort die Ewigkeit verbringen können. Nur mit den Düften. Es war erstaunlich. Und dann die Früchte und alles. Er beschreibt das alles. Aber das Schönste im Himmel ist einfach, dass wir in der Nähe Jesus sein können, dem Vater und dem Heiligen Geist. Dass wir einfach wissen dürfen, wir sind geliebt und wir sind eigentlich Königskinder. Und wir dürfen uns einfach nicht, diese Zeit vertun, die wir auf dieser Erde sind, indem wir aufeinander dass wir negativ sprechen übereinander und einfach jeder Tag, wo wir umkehren können, ist ein Gnadentag. Und wann immer wir umkehren, ist es ein Geschenk Gottes. Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle miteinander einen Lebensstil des Lobpreises erfahren können und nicht einen Lebensstil mit dem Finger zeigen. Und das ist kein Vorwurf jetzt. Ich bin genauso getroffen, ich habe es euch gesagt. Wir müssen alle aufpassen, was aus unserem Mund kommt. Sind es Worte des Todes, Worte, wo wir negativ sprechen, oder sind es Worte des Lebens? Und zuletzt möchte ich euch noch diese eine Bibelstelle vorlesen, die ihr schon alle gut kennt. Und zwar steht die in Jesaja 58, Vers 7. Brich dem Hungrigen dein Brot und nimm in dein Haus auf, die im Elend sind. Wenn du einen nackt siehst, dann bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann wird dein Licht wie die Morgenröte hervorbrechen und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du niemanden bei dir unterjochst, noch mit Fingern zeigst oder übel redest. Und den Hungrigen dein Herz finden lässt und die elende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und durch dich soll gebaut werden, was lange wüst gelegen hatte. Und du wirst den Grund vergangener Generationen legen, der für immer bleibt. Und du sollst heißen, der die Lücken verschließt und die Wege ausbessert, so dass man da wohnen kann. Das ist die Verheißung. Wenn es uns gelingt, zumindest, dass wir es uns vornehmen und aufpassen, Das heißt jetzt nicht, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner etwas Negatives zum anderen sagt, dass der dann mit Zeigefinger sagt, schau, jetzt hast du was Negatives gesagt. Das wäre auch nicht das Richtige. Sondern wir müssen uns immer an der eigenen Nase nehmen. Okay. So, tun wir noch beten, ja. Lieber Vater, wir möchten so gerne eine Gemeinde sein, in der du wohnen kannst und du Freude an uns hast. Wir möchten dir so gerne Freude machen und wir möchten so gerne einander lieb haben, so wie du jeden von uns liebst. Und darum bitten wir dich jetzt gemeinsam, bitte hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir solche Menschen werden. Erinnere uns, zeig uns, bevor wir Dinge ausgesprochen haben. Herr, stelle du Wachen um unseren Mund, dass wir es nicht zulassen, so negativ zu sprechen. Herr, schenke uns, offenbare uns, wenn wir einen kritischen Geist haben. Und befreie uns von diesem Geist. Herr, schenke du, dass wir Menschen des Lobpreises werden. Und dass das, was aus unserem Mund kommt, ein Lobpreis ist zu dir hin. Und danke für jeden Tag, an dem wir noch leben dürfen, um dich zu preisen hier auf Erden und um Menschen zu sagen, es gibt auch eine Hölle und die gibt es wirklich. Danke Herr, dass du gnädig bist und ein barmherziger Gott bist und der uns alles sagt und offenbart. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist unser Vater. Wir sind deine Kinder. Und wir möchten so gern solche Kinder sein, an denen du Freude hast. Hilf uns dabei, darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.